Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg haben die neue Bürgerschaft gewählt. Gleich dazu ein Gespräch mit der Hamburger Krimi-Autorin Simone Buchholz. Dann blicken wir nach Norditalien. Unsere Literaturkritikerin Maike Albart berichtet aus Turin von ihren Eindrücken und literarischen Gedanken an diesem Tag, an dem die Gefahr des Coronavirus ziemlich nahe gekommen ist. Dann gibt es auch heute hier in Fazit die Berlinale und eine Theaterpremiere in Wien. Die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Wir haben den Ausgang in den Nachrichten gehört. Es sieht ganz offensichtlich danach aus, als würde SPD und Grüne, als würden sie ihre Koalition fortsetzen können. Rechnerisch ist das überhaupt kein Problem. Ich möchte nun dieses Ergebnis, aber auch die Vorgeschichte, die Themen, die zur Wahl standen, besprechen mit einer Autorin aus Hamburg, Simone Buchholz. Zahlreiche Krimis hat sie geschrieben, zahlreiche Preise hat sie dafür bekommen, den Deutschen Krimi-Preis zum Beispiel oder den Crime Cologne Award. Gerade im Januar ist ihr Roman Mexiko-Ring bei Suhrkamp erschienen. Jetzt ist sie am Telefon. Frau Buchholz, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sie sind Wahlhamburgerin. 1996 sind Sie nach St. Pauli gezogen, vor allem wegen des Wetters, wie Sie auf Ihrer Webseite schreiben. Was reizt Sie denn an dieser Stadt?
Ja, man hat es jetzt heute wieder am Wahlabend gesehen, ne, dass Hamburg so eine dann doch sehr, sehr weltoffene Stadt ist, eine durch und durch eine Hafenstadt. Man kann hier so schön frei und selbstbestimmt leben, habe ich das Gefühl. Und das haben die Hamburger mit ihrer Stimmabgabe jetzt auch wieder gezeigt. Das finde ich ganz toll. Ich bin sehr stolz auf meine Stadt an diesem Abend, auch wenn man noch gar nicht so genau alle amtlichen Ergebnisse hat. Aber ich finde, die Hamburger haben ein schönes Zeichen gesetzt für ein modernes Deutschland und eine moderne deutsche Großstadt.
Woran machen Sie das fest, diese Weltoffenheit?
Historisch ist es der Hafen, da bin ich total sicher. Das macht einfach ganz, ganz viel aus, wenn Menschen über Jahrhunderte gelernt haben, mit Leuten aus ganz vielen anderen Ländern zurechtzukommen und in Frieden zusammenzuleben. Sowas setzt sich fest. Also da wird Kultur ganz schnell zur Natur und setzt sich ganz tief ins kollektive Bewusstsein, glaube ich. Und heute merkt man das einfach an der Art, wie die Hamburger abstimmen, wie sie wählen, dass sie progressive Parteien wählen und nicht rückwärtsgewandte Leute in die Bürgerschaft hieven wollen. Also wenn ich jetzt so durch die Straßen laufe, sowohl auf St. Pauli als auch in Altona oder in der Innenstadt, höre ich ganz, ganz viele verschiedene Sprachen. Und das finde ich ganz angenehm. Das ist schön, in einer Stadt zu wohnen, die so tickt.
Erfreulich ist ja die hohe Wahlbeteiligung. Was glauben Sie denn, Frau Buchholz, was hat die Menschen mobilisiert an diesem stürmischen Tag in Hamburg? Und es war ja richtig, wie sagt man, Schmuddelwetter.
Ja, es war richtiges Hamburger Schiedwetter. Also ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Sachen gewesen, dadurch, dass die Grünen ihr Ergebnis ja quasi verdoppelt haben. Ich glaube, also sowohl von der SPD als auch von der CDU als auch von der FDP Stimmen geholt haben, sieht es wohl so aus, als wäre Klima einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema in Hamburg und auch sowas wie Verkehrswende. Und da haben die Grünen einfach echt gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren in der Regierung und ich glaube auch eine ganz gute Kampagne gefahren. Also ich glaube, da war Katharina Fegebank echt nicht schlecht. Und sowas honorieren die Hamburger, wenn sie das Gefühl haben, hier tut sich was. Es geht was voran. Das mögen die einfach. Die mögen keinen Stillstand.
Gibt es denn kulturpolitische Baustellen, die in der Hamburger Politik für Debatten sorgen? Haben Kulturthemen im Wahlkampf irgendeine Rolle gespielt?
Also ich hatte das Gefühl, die SPD hat ja die ganze Stadt im Blick gemacht. Es war so ein bisschen so eine Wohlfühlkampagne. Die Grünen haben eben sehr auf Klima und Verkehrswende und Wohnen gesetzt. Ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht als Schriftstellerin sagen, dass ich die Kulturpolitik der Stadt Hamburg sehr, sehr schätze, dass ich unseren Kultursenator Carsten Broster sehr schätze und dass der ganz, ganz tolle Arbeit leistet und dass ich mir auch wünsche, dass das für uns Schriftstellerinnen und Schriftsteller und für die Theater und für die Musik in Hamburg genauso weitergeht. Also da bin ich total glücklich mit.
Also für Künstler, speziell für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ist Hamburg ein gutes Pflaster?
Es ist ein gutes Pflaster im Moment, wenn man etabliert ist und davon leben kann, weil wie alle großen Städte in Deutschland haben wir ein totales Mietenproblem. Und wenn ich jetzt anfangen würde, wenn ich überhaupt noch kein Geld verdienen würde mit meiner Kunst, mit meiner Kulturarbeit, dann könnte ich mir Hamburg nicht leisten. Dann würde ich wahrscheinlich nach Halle ziehen oder so. Und das ist schon so ein Punkt, da kann aber die Kulturpolitik nichts dran ändern. Da muss man an anderen Schrauben drehen. Da hat die Stadt Hamburg einfach über Jahrzehnte gepennt und viel einfach nicht rechtzeitig mitgeschnitten. Jetzt wird ja versucht, was zu machen, aber ich glaube, es ist einfach sehr viel zu, also es ist halt sehr, sehr spät.
Ja, Sie sind in Hanau geboren, Frau Buchholz, dort, wo vor wenigen Tagen die rassistisch motivierten Morde ganz Deutschland schockiert haben. Glauben Sie, dass diese Tat, aber auch die politischen Vorgänge in Thüringen mit dazu beigetragen haben, dass die AfD ja wahrscheinlich nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten sein wird?
Also, ich würde mir wünschen, dass es dazu beigetragen hat, ehrlich gesagt. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen dieser Partei mit ihrem Hass und ihrer gewalttätigen Sprache ganz klar zeigen wollten, dass wir sie nicht in den Parlamenten haben möchten. Weil das war für mich neben der grauenvollen Tat und dem Leid der Opfer und der Angehörigen etwas, das mich an diesem rechten Terroranschlag in Hanau vor allem erschüttert hat, dass man das Gefühl hat, die Hassprediger, die sowas befeuern, die sitzen verdammt nochmal in unseren Parlamenten. Und das finde ich ganz, ganz schwer erträglich. Und ich hoffe fast, dass es so eine Art Aufbäumen war und ein längst überfälliges Aufwachen natürlich.
Nochmal zurück zur Krimi-Autorin Simone Buchholz. Ihre Hauptfigur ist die Staatsanwältin Chastity Riley. Ist das eine Frau, der man in Hamburg begegnen könnte?
Ja, ich denke schon, weil es eine Frau ist, die, glaube ich, in einer engstirnigen, kleingeistigen Stadt sich selbst nicht wohlfühlen würde, aber auch nicht gut geduldet werden würde. Ich glaube, solche Leute werden in engstirnigen, kleingeistigen Orten ausgespuckt. Und es gibt diesen schönen Song von den Beginnern in Hamburg, da kann man so schön machen, was man will. Und man kann so schön leben, wie man will. Ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, aber das ist so eine Songzeile. Ja, ich glaube, so einer absolut verschobenen Figur kann man in Hamburg sehr gut begegnen. Klar, ich begegne solchen Leuten dauernd.
Die Bürgerschaftswahl in Hamburg, beobachtet und bewertet von der Krimi-Autorin Simone Buchholz. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet und die Hochmeldungen gehen inzwischen davon aus, dass die AfD doch in der Hamburger Bürgerschaft vertreten ist, sowie auch die FDP. Die Nachrichten aus Italien sind beunruhigend. Das Coronavirus breitet sich aus. Mehrere Tote hat es gegeben. Die Zahl der Infizierten ist stark angestiegen. Heute nun wurde der Karneval in Venedig abgebrochen. Mehrere Orte in der Lombardei wurden quasi unter Quarantäne gestellt. Wie reagieren die Italiener auf diese Gefahr? Welche Ängste werden wach? Welche Bilder entstehen vielleicht im Kopf? Darüber möchte ich nun mit meiner Kollegin Maike Albart sprechen. Sie ist im Norden von Italien, im Piemont. Guten Abend, Frau Albart.
Guten Abend.
Sie sind in Turin und wollten eigentlich morgen nach Mailand fahren. Als Journalistin, als Literaturkritikerin haben Sie viele Kontakte. Haben Sie denn Ihre Pläne ändern müssen?
Ja, ich habe meine Pläne geändert. Ich wollte zu Helena Janicek, einer Schriftstellerin, die jetzt ein Buch auf Deutsch haben wird, Das Mädchen mit der Leica. Sie wohnt in der Nähe von Mailand und dort hätte ich am Dienstag von Mailand hinfahren wollen. Wir haben jetzt aber entschieden, dass ich direkt zu ihr fahre morgen, weil die Lage sich binnen weniger Stunden total verändert hat. Auch Mailand hat sich offensichtlich zu einer Geisterstadt, zumindest in etlichen Vierteln, umgewandelt. Und es hat überhaupt keinen Zweck, direkt nach Mailand zu fahren, weil ich dort die Termine, die ich hatte, gar nicht wahrnehmen kann. Also ich bleibe jetzt in Turin und fahre morgen von hier direkt nach Gallerate, wo Helena Janicek wohnt.
Sie kennen die italienische Kultur seit vielen Jahren, die italienische Literatur. Woran müssen Sie denn denken, wenn jetzt dieses Virus Italien erreicht? Gibt es da Bilder, Themen, die auftauchen?
Ja, wir haben alle zusammen mit meinen Freunden heute natürlich sehr gedacht an Giovanni Boccaccio, das Dekameron, denn dort ist der Anfang ja so, dass sich Freunde entscheiden, aufs Land zu gehen. Und das war hier auch die Reaktion. Die Kinder meiner Freunde fahren alle ans Meer, hier sind noch Karnevalsferien, man versucht irgendwo hinzugehen, wo es möglicherweise weniger gefährlich ist. Und bei Boccaccio ist es ja so, dass sich diese Freunde alle versammeln, 7 Frauen und 3 Männer und dann beginnen, Geschichten zu erzählen und die Zeit so miteinander verbringen. Und Sie haben auch schon gesagt, wir haben genügend Gesellschaftsspiele, genügend Bücher, wir müssten das eigentlich genauso machen. Und so ist ein bisschen die Reaktion der Italiener, dass nämlich etliche auch mit sehr viel Humor damit umgehen und eher so ein bisschen sarkastisch und sagen, ja, jetzt haben wir endlich mal Zeit, all die Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun können. Andere sind eher melodramatisch. Es gibt natürlich auch Szenen von Hamster Verkäufen, selbst in Mailand jetzt schon. Aber grundsätzlich ist man eigentlich relativ besonnen und versucht jetzt erstmal abzuwarten und zu schauen, was wirklich Sache ist. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Hypothesen, die auch diskutiert werden. Aber es ist ja noch gar nicht klar, wie die Verbreitung genau stattfindet. Und man versucht, sich zu schützen. Interessant ist allerdings auch, wer jetzt dann wieder überreagiert und das politisch auszunutzen zu versucht.
Und wer ist das?
Naja, das ist natürlich wie immer, also der Ministerpräsident Conte hat sehr besonnen reagiert, war auch so die Bewertung unter meinen Freunden hier, aber Salvini ist derjenige, der eigentlich fast mit so Mussolini-artigen Parolen sich zu Wort meldet auf seiner Webseite und der nur noch so in Kampfmodus versucht, dem entgegenzutreten und dann davon spricht, dass die Flughäfen geschlossen werden müssen und auch nur noch so in Stichpunkten. Also er sagt isolieren, verteidigen, kontrollieren, schützen. Also in solchen Schlagworten reagiert er und das ist natürlich vollkommen unangemessen.
Heute wurden, ich hatte es gesagt, die letzten beiden Tage des Karnevals in Venedig abgesagt. Sie hatten über Mailand gesprochen, Frau Albar. Die Mailänder Skala hat die Aufführungen gestrichen. Museen sind geschlossen. Das öffentliche Leben in der Lombardei und in Venedig ist massiv eingeschränkt. Fußballspiele wurden auch abgesagt. Im totalitären China sind die Menschen ja strenge Behörden und Verbote gewohnt. Aber wie reagieren denn jetzt die Italiener, wenn die Behörden ihnen sagen, das und das darfst du nicht mehr machen?
Relativ gelassen ist mein Eindruck. Also man versucht damit in einer Form umzugehen, die jetzt dieser Situation auch so ein bisschen entspricht und nicht überzureagieren. Also die einen sind eben eher amüsiert und finden das auch ganz interessant und die anderen sind schon nachdenklich. Und natürlich ist es eine neue Form. Ja, das Problem ist, dass sehr viel Alarmismus sich schnell verbreitet. Und es wird auch dauernd gesagt, also die Ärzte, das fiel mir auf, die auch interviewt wurden im Fernsehen, die sind auch sehr ruhig und sagen, es ist auch verkehrt, zu viele private Details zu verbreiten über die Menschen, die sich angesteckt haben. Aber es ist so ein bisschen widersprüchlich noch. Und ich muss auch sagen, also ich war gestern in Turin in der Innenstadt unterwegs. Überall waren Schlangen vor den Restaurants. Man musste eine Stunde warten. Es war herrliches Wetter. Und das hat sich dann im Vergleich zu heute so ein bisschen verändert. Heute waren viele Leute unterwegs und haben versucht, sich Gesichtsmasken zu besorgen, also Mundschutz in den Apotheken, die ja auch nur zum Teil geöffnet haben. Also das hat sich so ein bisschen verlagert. Da denke ich auch so die Sorge hat doch zugenommen, auch ganz einfach, weil entschieden wurde, die Schulen sind zu, die Uni hat geschlossen, es werden keine Prüfungen abgehalten, die Mensen sind zu. Also da hat man den Eindruck, dass dann so eine Stimmung auch sehr schnell kippen kann.
Vor wenigen Minuten, Frau Albart, hat uns die Eilmeldung erreicht, dass Österreich komplett den Zugverkehr nach Italien eingestellt hat. Wie werden Sie denn darauf reagieren? Haben Sie denn schon Ihre Rückreise geplant, vielleicht sogar mit dem Zug?
Nein, ursprünglich hatte ich erst Donnerstag zurückfliegen wollen nach Berlin. Jetzt will ich es eigentlich am Dienstag tun. Ob das dann überhaupt möglich ist, auch von Malpensa, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Aber mich erinnert das natürlich schon alles sehr auch an Situationen, wie wir sie aus der Literatur kennen. Also, dass dann sehr schnell auch alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden. Ich hatte schon vor ein paar Tagen mal im Programm berichtet von dem Roman von José Saramago, der das schildert, wie in der Stadt der Blinden, dem Roman, dann alle möglichen sehr drastischen Maßnahmen ergriffen werden. Und ein bisschen erinnert das natürlich daran. Und das Merkwürdige ist ja schon auch, darüber haben wir hier heute auch diskutiert, dass es so viele Fälle gibt in Italien und in den anderen europäischen Ländern noch nicht. Es kann ja auch ganz einfach sein, dass noch gar nicht genügend Untersuchungen vorgenommen wurden. Also dass da möglicherweise eine Dunkelziffer von Infizierten ist, von der wir noch gar nichts wissen. Und das ist ja auch das Unheimliche. Das scheint irgendwelche Urängste zu wecken im Menschen.
Das Coronavirus in Italien, jetzt sogar mit der Meldung, dass Österreich den Zugverkehr nach Italien einstellt. Maike Albart in Turin. Dankeschön.
Gerne.
Tag 4 der Berlinale, heute im Wettbewerb unter anderem der von vielen gespannt erwartete neue Film des deutschen Regisseurs Christian Petzold Undine. Zugeschaltet vom Berlinale-Studio am Potsdamer Platz ist jetzt Katja Nikodemus, die Filmkritikerin der Zeit. Frau Nikodemus, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Undine ist der mythische weibliche Wassergeist. Erzähler und Erzählerinnen wie Oscar Wilde oder Ingeborg Bachmann haben sich von dieser Figur inspirieren lassen. E.T.A. Hoffmann und Albert Lortzing haben aus dem Sujet Opern komponiert. Wie nähert sich denn jetzt Christian Petzold diesem Wesen, dieser Undine?
Also ich würde sagen, er geht schnurstracks auf Undine zu, und zwar durchs heutige Berlin. Seine Undine, gespielt von Paula Bär, ist Historikerin und sie arbeitet beim Berliner Senat. Und ihr Reich ist das Märkische Museum, wo diese Undine Vorträge über Stadtgeschichte hält. Und ja, jetzt erzählt Petzold eine Liebesgeschichte. Nachdem nämlich ihr Freund sie verlassen hat, lernt Undine den Industrietaucher Christoph kennen. Und der wird gespielt von Franz Rogowski. Ja, und da entsteht eine ganz zarte, schöne Liebesgeschichte. Und mit dieser Erzählung variiert eben Christian Petzold das Motiv des Wassers. Sehr leicht teilweise und spielerisch. Es gibt zum Beispiel ein platzendes Aquarium, manchmal auch mit unheimlichen Bildern. Und Berlin, das erfahren wir jetzt in einem Vortrag dieser Historikerin Undine. Der Stadtname bedeutet ursprünglich Ort am Sumpf. Und diese Undine lässt sich von ihrem Taucher dann mit in seine Wasserwelt nehmen. Das sind dann im Grunde die mythischsten Bilder des Films. Und für mich hätte dieser Undine-Film sogar noch mythischer oder noch überhöhter sein können.
Also Undine und dieser Industrietaucher. In Christian Petzolds Film gibt es ja immer mehrere Ebenen, Meta-Ebenen, auch politische Bezüge. Welche Ebenen hat denn dieser Film nun, Undine?
Also wenn man das Politische jetzt hier so nennen mag, das kommt hier wunderbar beiläufig ins Spiel, und zwar in Form auch von Geschichtspolitik. Diese Undine ist ja als Historikerin eine Vermittlerin von Geschichte und Geschichten. Sie repräsentiert die sich wandelnde Stadt Berlin und verkörpert auch die sich wandelnden Visionen und Stile eben und Epochen dieser Stadtgeschichte, weil sie war ja schon immer da. Sie hat ja sozusagen ein Urgedächtnis. Und da bekommt eben auch der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses einen beiläufigen Tritt gegen das Schienbein, nämlich Undine, alias Paula Bär, die bezeichnet eben diesen Wiederaufbau einmal als Inbegriff eines Geschichtsbegriffs, in dem es keinen Fortschritt gibt. Ja, das ist natürlich sehr schön für die Schlossgegner. Ja, und es gibt in Undine sogar auch eine geschlechterpolitische Pointe, nämlich der Legende nach bekommt ja Undine, dieser weibliche Wassergeist, erst eine Seele, wenn sie sich mit einem Menschen, sprich also mit einem Mann, zusammentut. Und sie ist als Wassergeist ja eigentlich ganz und gar eine männliche Projektion. Und diese moderne Undine bei Petzold jetzt, die versucht sich gegen ihr Schicksal zu wehren, auch gegen den Fluch einer Märchenwelt, die sie zwingt, verlassen zu werden, sich zu rächen. Also die durchbricht im Grunde die Mechanik des Mythos, diese Undine.
Also Ihr Fazit, Frau Nicodemus, ein starker Wettbewerbsbeitrag?
Ja, das war wirklich für die deutschen Filme, das ist ja der erste deutsche Film, ein starker Auftakt.
Wir wollen noch über einen zweiten Film sprechen, den Sie heute im Berlinale-Wettbewerb gesehen haben. Todos os Mortos, All die Toten, heißt dieser brasilianische Film von Caetano Cotardo und Marco Dutra. Um welche Toten geht es denn in diesem Beitrag?
Also es geht ganz klar um die Toten, die Opfer der Sklaverei in Brasilien. Der Film spielt so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in einer großbürgerlichen Villa in Sao Paulo. Also beginnt so um, weiß ich nicht, 1898. Und in dieser Villa lebt eine Witwe mit ihrer überspannten, ja, unverheirateten Tochter. Die andere Tochter lebt als Nonne im Kloster. Und das ist so eine Klasse, ein Haushalt im Niedergang. Also die Kaffeeplantage der Soares-Familie bringen nichts mehr. Und weil eben vor 10 Jahren die Sklaverei abgeschafft wurde und diese brutal ausgebeutete Arbeitskraft da weggefallen ist. Und das ist schon toll, wie diese drei Oberschichtdamen da um sich selbst kreisen. Die eine spielt obsessiv Klavier, die andere flüchtet sich in den Katholizismus, die Mutter ist der Inbegriff von Weltflucht, die will am liebsten sterben. Und es ist dann die klavierspielende Tochter, die die Toten sieht, die Toten eben der Sklaverei, die hier als so eine Art, wie muss man sich so vorstellen, als unsichtbare Prozession durch das Haus laufen sieht.
Brasilien wird von einer extrem rechten Regierung regiert. Wie schätzen Sie denn die politische Sprengkraft dieses Films ein, Frau Nicodemus?
Also da lenkt der Film natürlich sehr klar das Augenmerk auf die Sklaverei und ist da so eine Art, würde ich schon sagen, künstlerische Gegenposition. Denn die klare Aussage lautet hier, in der brasilianischen Gesellschaft ist für die befreiten Sklaven kein Platz. Und diese ehemaligen Sklaven dieser ja ruinierten Soares-Familie, die irren hier durch Sao Paulo in dem Film. Sie haben keinen Ort, keine Arbeit und wenn, dann nur am untersten Rand der Gesellschaft. Und letztlich, sagt der Film, sind diese Sklaven tot, willkommener als lebendig oder als gloriose Erinnerungen an die tollen Plantagenzeiten. Und nur leider findet der Film für diese provozierende oder sagen wir mal düstere Konstellation eben keine rechten Bilder, sondern die Bilder sind irgendwie auf leblose Weise statisch. Und er bricht dann auch diese weiblichen Stereotypen, eben alte Jungfer, am Glauben zweifelnde Nonne, nicht wirklich auf, sondern er bleibt in diesen Stereotypen verharrend.
Todos os Mortos von Caetano Cotardo und Marco Dutra. Dieser brasilianische Beitrag und der deutsche Berlinale Wettbewerbsbeitrag Undine von Christian Petzold, vorgestellt, beobachtet, bewertet von Katja Nikodemus. Dankeschön.
Gerne.
Und wir bleiben bei der Berlinale. Seit mittlerweile 19 Jahren gibt es die Perspektive deutsches Kino als Leistungsschau für Filmdebüts. Doch auch andere Sektionen wie das Panorama zum Beispiel zeigen Erstlingswerke. Wie immer sind viele Arbeiten dabei auch jung von Jungfilmern, die sind biografisch geprägt. Christian Berndt über den jungen deutschen Film auf der Berlinale.
120 Sozialstunden, richtig?
Mhm. Pavis ist beim Ladendiebstahl erwischt worden, deshalb leistet er Sozialstunden in einer Flüchtlingsunterkunft ab. Er wird auch als Übersetzer eingesetzt, weil seine Eltern aus dem Iran stammen. Die Jungs hier machen sich über den exzentrischen, schwulen jungen Mann lustig, bis auf Amon. Der Panoramaspielfilm Futur 3 ist autobiografisch geprägt. Auch die Eltern des jungen Regisseurs Faraz Shariat kommen aus dem Iran. Sie spielen im Film sogar Pavis Eltern. Und Shariat hat selbst Sozialstunden in einer Unterkunft für Geflüchtete geleistet.
Was für mich, glaube ich, am absurdesten war, ist, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die gar nicht so anders sind als ich. Dass aber doch unsere Situationen sich existenziell unterscheiden. Ich als jemand, der hier geboren ist und die als gerade angekommen sind, als könnte ich gerade mit einer anderen Version von mir selbst mich unterhalten oder so. Weil es hätte ja auch sein können, dass meine Eltern im Iran bleiben und ich dort aufwachse und jetzt hier stehe.
Im Film entdeckt Pavis Gemeinsamkeiten mit Amon. Er teilt die Erfahrung, als Fremder stigmatisiert zu werden, sogar beim Sexdate.
Eigentlich stehe ich gar nicht so auf Ausländer.
Ausländer?
Naja, so haarige südländische Typen.
Kein Ding. Ich stehe eigentlich auch nicht so auf junggebliebene Kartoffeln.
Von den Ausgrenzungserfahrungen erzählt der Debütfilm mit Witz, aber auch einer Sinnlichkeit, die mal poetisch, mal sexuell explizit sein kann.
Wir haben das jetzt aktivistisches Popcorn-Kino genannt, weil wir schon das Bedürfnis haben, etwas zu verändern und Strukturen, sei es Rassismus, Sexismus, Queerphobie, aufzuzeigen und dagegen irgendwie Gegenbilder zu formulieren. Gleichzeitig wollten wir aber so zugänglich, so unterhaltsam wie möglich sein, einfach um so viele Menschen wie möglich zu erreichen.
Heimat und Identität sind dieses Jahr auch Thema in den Filmen der Perspektive deutsches Kino. Im Spielfilm Im Feuer muss sich die Heldin notgedrungen mit der Herkunft ihrer Familie auseinandersetzen. Die kurdischstämmige Bundeswehrsoldatin Roshta meldet sich für einen Einsatz im Irak. Sie will dort nach ihrer Schwester suchen, die sich Kämpfern gegen den IS angeschlossen hat. Ein Kriegsdrama über widerstreitende Loyalitäten, das den Blick in eine völlig andere Welt richtet, aber ins Zentrum deutscher Debatten zielt. Eine erstaunliche Heimatgeschichte erzählt der Dokumentarfilm Walchensee Forever. Regisseurin Jana G. Wonders porträtiert die Frauen ihrer Familie über 5 Generationen. 1920 eröffneten die Urgroßeltern ein Ausflugscafé am bayerischen Walchensee. Die Uroma führte das Haus mit harter Hand, die Oma kuschte. Wonders Mutter und ihre Schwester dagegen brachen aus und führten als Gesangsduo im Kalifornien der 60er Jahre ein abenteuerliches Hippie-Leben.
Es war eine ganz, ganz ekstatische und besondere Zeit.
Der Film spreizt unglaublich weit entfernte Welten auf und bebildert diese Geschichte mit umfangreichem Filmmaterial aus der Familie. Man erlebt eine Polyglotte, aber auch tragische Familienerzählung, die sich zum deutschen Sittenbild der letzten 100 Jahre weitet. Ein sehr deutsches Thema behandelt der Dokumentarfilm Automotive. Regisseur Jan Held hat bei Audi in Ingolstadt gefilmt. Im Zentrum stehen die Headhunterin Eva und Leiharbeiterin Seda.
Ich habe schon von klein aus, sage ich mal so, von Teenager aus, habe ich dieses Interesse an Autos.
Seda ist stolz darauf, bei Audi zu arbeiten, aber
ich bin Leiharbeiter, ich kann jederzeit abgemeldet werden.
Es gibt verschiedene Welten bei Audi, erzählt Jan Held.
Also die Audianer, denen geht es sehr gut. Da werden Häuser gebaut, Kredite aufgenommen. Und Ingolstadt war 2018 die Stadt mit dem höchsten Durchschnittseinkommen in ganz Deutschland. Aber irgendwie gibt es schon sehr viele Menschen, also die ich auch gesehen habe, die eigentlich nie genau wissen, wie lange sie Arbeit haben, die auch ihre Zukunft nicht planen können.
Auch Headhunterin Eva weiß nicht, ob sie irgendwann durch Algorithmen ersetzt wird. Aber der Film ist nicht trist, er beobachtet nüchtern und porträtiert zwei sehr vitale Heldinnen. Sedas Begeisterung für Autos steht in völligem Kontrast zu den kalten Optimierungsstrategien der Firmenführung.
Also ich denke, pessimistische Filme helfen niemandem weiter, also wenn man schwarz malt. Und ich finde es immer wichtig, dass ein Film lebensbejahend ist.
Die jungen deutschen Filme werfen genaue Blicke auf ein Land im rasanten Wandel, aber rücken zugleich auf sehr interessante Weise seine Beziehung zur Welt in den Fokus. Dieses Jahr dominieren nicht die sonst im Nachwuchsfilm oft verhandelten Befindlichkeitsthemen über die Sorgen junger Kreativer. Zwar wählen auch diesjährige Filmemacher biografische Perspektiven, weiten sie aber zu einem stark politisierten Blick aufs Land. Die beschriebenen Krisen wirken in diesem Jahrgang sehr existenziell, auch wenn es mitunter ziemlich lustig zugehen kann.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Und die kommen jetzt von Caroline Kuber. Nun noch bei ihr ein Thema, die Berlinale.
Die Festivalmacher der Berlinale haben Vorwürfe über eine angebliche Zensur zurückgewiesen. Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong hatte zuvor in einem Interview mit der Welt am Sonntag der Berlinale vorgeworfen, den Dokumentarfilm Vivos des chinesischen Dissidenten Ai Weiwei auf Druck Pekings abgelehnt zu haben. Diese Vorwürfe seien haltlos, erklärte die Berlinale heute. Festivalleiter Carlo Chatrian sagte, Ai Weiwei habe sich entschieden, seinen Film auf einem anderen Festival zu zeigen, bevor die Berlinale über eine Aufnahme ins Programm entscheiden konnte. Ai Weiweis Filme waren wiederholt von den Verantwortlichen der Berlinale abgelehnt worden. Der Künstler selbst vermutete dahinter die Einflussnahme Chinas und chinesischer Sponsoren. Die Berlinale-Verantwortlichen wiesen die Vorwürfe mehrfach zurück. Eine Woche vor Beginn des Kurt-Weil-Festes in Dessau hat Intendant Jan-Henrik Bogen seinen Rückzug bekannt gegeben. Der Präsident der Kurt-Weil-Gesellschaft Markwort sagte der deutschen Presseagentur, Bogen habe ihn um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Bogen hatte erst mit Beginn dieses Jahres die Leitung übernommen. Das bevorstehende Fest werde er aber wie geplant als Intendant begleiten, sagte Markwort. Danach gehe Bogen in die Schweiz nach St. Gallen, wo er mit Beginn der Saison 2021-2022 als Operndirektor am Theater tätig sein soll. Die Gründe für den Rückzug seien private. Sein Nachfolger soll laut dem Mitteldeutschen Rundfunk Gerhard Kämpfe werden. Beim Karneval in Rio de Janeiro beginnt heute der traditionelle Wettstreit der Samba-Schulen. Das zweitägige Spektakel wird in diesem Jahr vom Streit um Präsident Bolsonaro begleitet. Der Vorjahressieger, die Manguera-Karnevalsgruppe und auch die erfolgreichste Samba-Schule des Landes, Portela, kritisieren in ihren geplanten Shows sowohl das Staatsoberhaupt als auch den umstrittenen Bürgermeister von Rio, Marcello Crivella. Crivella hat den Karneval in Rio seit seinem Amtsantritt 2016 immer wieder offen kritisiert und die finanziellen Zuschüsse von umgerechnet einst 5,8 Millionen Euro für die Samba-Schulen kontinuierlich gekürzt. In diesem Jahr erhalten die 13 Samba-Schulen erstmals überhaupt kein Geld von der Stadt. Der Bürgermeister der belgischen Stadt Aalst, Christoph de Haase, hat den Karnevalsumzug in seiner Gemeinde gegen Antisemitismusvorwürfe verteidigt. Wegen judenfeindlicher Figuren hatte die UNESCO den Aalster Karneval vergangenes Jahr von der Liste des immateriellen Weltkulturerbes gestrichen. Es gehöre zum Ritual der Grenzüberschreitung beim Aalster Karneval, dass über alles und jeden gelacht werden dürfe, sagte de Haase. Die Kontroverse um den 600 Jahre alten Aalster Karneval, der seit 2010 auf der UNESCO-Liste stand, war im März vergangenen Jahres entbrannt. Auf einem Festwagen waren damals orthodoxe Juden mit Hakennasen auf Geldsäcken stehend und von Ratten umgeben dargestellt worden. Das judenfeindliche Motiv hatte Kritik der EU und jüdischer Organisationen ausgelöst.
Fazit: Die Kultur vom Tage.
Eigentlich sollte heute am Wiener Akademietheater Kata Webers Stück Tosca Premiere haben, eine Inszenierung des ungarischen Regisseurs Kornél Mundruczó, eine Spielfassung der Puccini-Oper Tosca mit Birgit Minichmayr in der Hauptrolle, Oliver Nägele hätte den Bösewicht Skarpia gespielt. Doch diese Aufführung wurde abgesagt wegen künstlerischen Differenzen, wie das Theater mitgeteilt hat. Kurzfristig hat nun der Intendant selbst, Martin Cuget, ein anderes Stück inszeniert mit den beiden Schauspielern Minichmayr und Nägele, das Interview nach einem Film des Niederländers Theo van Gogh. Das Stück hat Cuget vor 10 Jahren schon einmal inszeniert, und zwar in Zürich. In diesem Zwei-Personen-Stück treffen aufeinander die Schauspielerin Katja Schurmann und der Journalist Pierre Peters. Wir hören eine kurze Szene vom Anfang.
Warum spielen Sie immer in drittklassigen Kommerzfilmen? Ist es nur wegen dem Geld? Oder finden Sie diese Filme etwa gut?
Ja, gute Frage. 9 Millionen Menschen haben meine Filme gesehen. 9 Millionen Menschen habe ich eine Freude bereitet mit meinen Filmen. Ja, bis jetzt fand ich das eigentlich auch ganz schön.
9 Millionen Menschen habe ich eine Freude bereitet, sagt die Schauspielerin in diesem Stück, das Interview. Reinhard Karger hat die Premiere dieses Werkes im Wiener Akademietheater gesehen. Er ist jetzt aus einem Studio des ORF zugeschaltet. Herr Karger, guten Abend.
Schönen Abend nach Berlin.
Ein genervter, zynischer Politikjournalist muss wie ein Klatschreporter eine Schauspielerin interviewen. Was macht denn den Reiz aus dieses Stückes, das ja auf einem Film des Niederländers Theo van Gogh basiert?
Nun, den Reiz macht eigentlich aus, dass es um den Zusammenhang zwischen modernen Medien und der Wahrheit geht. Und damit ist auch eine kleine Verbindung da zu Tosca in diesem Theaterstück von Victorien Sardou, das Cornel Mundruczu eigentlich ursprünglich inszenieren hätte sollen und in die 1980er Jahre des Ungarn verlegen wollte. Aber aus unerfindlichen Gründen, es wurde nie bekannt gegeben, warum, ist dieses Stück jetzt nie über die Bühne gegangen, obwohl es im Dezember schon Premiere hätte haben sollen. Und in diesem Stück Tosca von Sardou geht es eigentlich um den Zusammenhang zwischen politischer Macht und Wahrheit. Und in beiden Fällen wird mit Lügen operiert, die letzten Endes eigentlich fatal enden. Bei Tosca mit dem Mord am Polizeichef Scarpia, der seinerseits natürlich die Hinrichtung anordnet, obwohl er eigentlich die Begnadigung von Cavaradossi hätte unterzeichnen sollen. Und hier endet das Stück eigentlich mit einem Geständnis, das dem Täter wohl eine Gefängnisstrafe einbringen wird, nämlich eine Beichte über einen Mord.
Ein Geständnis am Ende nach einem Kammerspiel, nach einem Spiel, in dem beide die Regeln bestimmen wollen.
Richtig. Also Sie haben die Eingangssituation ja schon geschildert und man hört es auch an dem Dialog. Das ist ein genervter Politikredakteur, der von seiner Redaktion, von seiner Chefredaktion gedemütigt wird und zu einer, wie ein Klatschreporter zu einem Filmstar geschickt wird, um die zu interviewen, die Katja Schurmann, die übrigens im Film von ihr selbst verkörpert wird. Und der ist schon genervt dort angekommen und ist noch genervter, wie die dann auch noch zu spät kommt. Aber im Laufe des Dialogs stellt sich heraus, die ist überhaupt nicht so blöd, wie er glaubt. Und die spielt eigentlich mit ihm und lockt ihn dauernd immer wieder in irgendwelche Fallen, indem sie gezielte Verletzungen ausspricht, die natürlich auch daraus resultieren, dass sie ihrerseits genervt ist von den vielen Klatschreportern, die sie dauernd immer befragt haben nach ihren angeblichen Silikonbusen und nur blöde Fragen an sie stellen, ohne dass sie sie ernsthaft als Person und als Darstellerin wahrnehmen.
Beschreiben Sie doch, Herr Karger, was Sie auf der Bühne des Akademietheaters gesehen haben. Ich hatte ja schon gesagt, Kujay hat das Ganze schon mal inszeniert vor 10 Jahren in Zürich. Jetzt also in Wien dieses Stück neu auf der Bühne. Was haben Sie da erlebt?
Also ich habe die Aufführung 2009 am Neumarkttheater in Zürich jetzt zwar nicht gesehen, aber ich kenne Bilder davon. Und obwohl es das gleiche Ausstattungsteam ist, nämlich die Bühne von Jessica Rockstroh und die Kostüme von Werner Fritz, hat sich doch einiges erheblich verändert. In der Züricher Inszenierung ist das ganze Geschehen auf einem flauschigen weißen Teppich über die Bühne gegangen. Und das hat natürlich auch gleich Assoziationen zu ins Bett gehen und so weiter erzeugt. Und hier ist es bloß ein sehr abgeschmuddelter, flacher, blauer Teppich, der hier liegt. Auch die Wände, die in Zürich noch weiß gewesen sind, sind deutlich ergraut. Das heißt, es ist eigentlich eher ein ziemlich trostloses Ambiente, völlig leer, abstrakt, ganz im Gegensatz zum Film übrigens, den ich gesehen hatte und wo die Wohnung von Katja Schürmann selbst den Raum abgegeben hat und natürlich vollkommen anders ausgestattet war als hier in dieser stilisierten Bühne. Und auch die Kostüme haben sich geändert. Birgit Minichmeier, die ursprünglich mit so einem Mini-Kleidchen in rosarot aufgetreten ist in Zürich, hat jetzt ein schwarze Leggings eigentlich an und ist auch sonst völlig schwarz gekleidet, allerdings mit sehr auffälligen High Heels. Mhm. Und der Redakteur, der Politikredakteur, ist jetzt noch viel heruntergekommener, kommt jetzt da mit Jeans und Sneakers in diese Wohnung von der Schauspielerin, eigentlich gar nicht gekleidet, um eine berühmte Schauspielerin zu interviewen. Und das einzige Problem, das ich jetzt bei der Aufführung hatte, war, dass dieses Schauspiel, das Birgit Minichmayr wirklich wunderbar gestaltet, aber auch immer als Schauspiel spürbar ist. Das heißt, es hätte auch Momente geben können, wo Oliver Nägele sie wirklich trifft als Pierre Peters, wo man merkt, dieser Schlagabtausch hat auch immer wieder einen Konter. Und das hat man in dieser Inszenierung eigentlich nicht gemerkt. Im Film ist das viel mehr auf und ab ununterbrochen als hier in dieser Inszenierung. Da ist eigentlich ganz klar, es wird irgendwann einmal auf diese finale Szene hinauslaufen, wo Birgit Minichmayr sich als die Stärkere erweist von den beiden.
Hat Sie das insgesamt jetzt überzeugt oder bleibt doch ein bisschen der Eindruck zurück, das war so was wie eine Notlösung, weil man halt kurzfristig ein Zwei-Personen-Stück ins Programm nehmen musste?
Nein, nein, absolut nicht. Also ich muss sagen, insgesamt ist diese erste Saison von Martin Kusche als Burgtheaterdirektor eher ziemlich katastrophal verlaufen. Also auch die gestrige Premiere hat eigentlich meist Kopfschütteln hervorgerufen. So diffus ist das gewesen, so reduziert der Text der beiden großen Shakespeare-Stücke, die unter dem Titel This is Venice liefen, also Othello und Der Kaufmann von Venedig.
Darüber hatten wir gestern im Fazit berichtet.
Und hier war man wirklich froh, da gibt es Text, da wird am Text gearbeitet und da wird auch wirklich exakt gespielt. Und ich muss sagen, das ist einer der Pluspunkte dieser ersten Saison von Martin Kusche nach Mateja Kolesnik, die ein sehr, sehr schönes Stück und sehr tiefgehendes Stück von Maria Lassar, einer österreichischen Dichterin, die in Vergessenheit geraten ist, Der Henker, inszeniert hat. Das waren eigentlich die beiden Inszenierungen, die wirklich positiv aufgefallen sind. Ansonsten ist Kusche ja auch vor Kleist und der Hermannsschlacht in ehrfürdigem Rampentheater erstarrt.
Das Interview nach dem gleichnamigen Film des niederländischen Regisseurs Theo van Gogh am Wiener Akademietheater, inszeniert von Martin Kusche mit Birgit Minichmayr und Oliver Nägele. Vielen Dank, Reinhard Kager. Und weiter geht's hier nun mit dem Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Deutsch-Vermeidungsfestival. So steht es fett in roter Schrift und irgendwie schon optisch ärgerlich einmal quer über eine Seite der Welt. Hans-Georg Rodeck fühlt sich auf der Berlinale nicht recht wohl. Zu viel Englisch, Untertitel Talks und Konferenzen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, schreibt der Autor, es geht nicht darum, Englisch zu verdrängen und die vielen internationalen Gäste mit einer schwierigen Sprache allein zu lassen. Es geht vielmehr darum, Deutsch als die erste Sprache auf der Berlinale überhaupt wieder zu etablieren, so wie Französisch in Cannes oder Italienisch in Venedig. Es geht um Sensibilität, um Identität, die anderenorts selbstverständlich sei. Rodeck wundert sich, wenn ein deutscher Film ausdrücklich auf Englisch angekündigt und am Ende Good Screening gewünscht wird. In Cannes wünscht man Bonne Projection, in Venedig Buona Proiezione. Weiter heißt es in der Welt, man redet Englisch, weil technische Neuerungen auf Englisch daherkommen, weil man hip und cool klingt, weil deutsche Ausdrücke angeblich die Bedeutungsvielfalt des Englischen nicht wiedergeben können. Und nu? Bullshit. Verzeihung, Rotz. Klingt allerdings auch überarbeitungsbedürftig. Dabei hat die Berlinale inhaltlich eigentlich ganz gut begonnen. Christian Petzold übersetzt in schönen, geheimnisvollen Bildern die Geschichte des Fabelwesens Undine ins Heute. First Cow, nicht erste Kuh, auweia. First Cow also könnte für einige Kritiker bereits ein Kandidat für den Wettbewerbssieg sein. Was bedeutet es für einen Menschen, nirgends hinzugehören? Diese Frage werfen für die Süddeutsche Zeitung gleich mehrere Filme im Programm auf. Sie erzählen von Bindung und Verwurzelung ebenso wie vom Unbehaustsein, wenn das fehlt. An Filmen fehlt es natürlich nicht und die Masse kann schon auch erschlagen. Wie ein Gegenprogramm liest sich da ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen. Man kann auch schwer eindampfen. Allerdings mit zweifelhaftem Ergebnis. Jan Brachmann berichtet von einer, nein, drei oder doch nur einer, jedenfalls Opernpremieren aus dem Théâtre de la Monnaie in Brüssel. Das geht so. Die drei Mozart-Opern Le Nozze di Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte werden miteinander verfriemelt, gekreuzt und verkuppelt. Ja. Ein toller Tag aus drei Perspektiven, meint die Frankfurter Allgemeine anfangs noch ganz zuversichtlich. Videoeinspielungen und figürliche Überschneidungen, musikalische Einsprengsel aus benachbarten Stücken, Aufteilungen von Arien auf verschiedene Figuren verzahnen alle drei Opern miteinander. Das alles soll überaus bunt und mit viel Drehbühne geschehen, aber langsam schwant dem Leser, dass er womöglich statt alles am Ende gar nichts kriegt. Zitat: In welcher Reihenfolge man die drei Opern sieht, ist völlig belanglos. Man kann sie drehen wie das Bühnenbild. Es werden dabei zwar Beziehungen hergestellt, aber diese Verknüpfungen erklären nichts. Fazit und Überschrift: Irgendwas mit Unisex-Toiletten und Homo-Ehe. Klingt nach nichts wie weg und armer Mozart. Dann sich vielleicht doch besser auf dem heimischen Sofa lümmeln? Der Tagesspiegel hat sich die neu gestaltete Zeitschrift Schöner Wohnen vorgenommen. Ja, die gibt es noch, nicht nur die Redewendung. Frei nach dem Motto Blättern entspannt besser als Scrollen präsentiert sich das Blatt gehörig aufgehübscht. Aber ob das rettet angesichts starker Konkurrenz und wegbröckelnder Leserschaft? Ein kurzer Blick noch in die Taz. Die greift vor, erzählt am Rosenmontag schon vom Fasten. Sei's drum, wo es doch für manchen Fädelzöch zu arg stürmt. Im Wiener Stephansdom hängt ein 80 Quadratmeter Pullover, das Fastentuch des Künstlers Erwin Wurm. Fasten mit Erwin Wurm, vermeldet die Taz getreulich unterm Strich. Der Künstler jedenfalls hat nicht nur fleißig stricken lassen. Wurm selbst ist, nachdem er irgendwann aus der Kirche ausgetreten war, wieder in die Kirche eingetreten.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.